Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser heutiger Gast, Daniela Dahn. Frau Dahn, ich freue mich außerordentlich, Sie hier heute am Tisch begrüßen zu dürfen. Hallo.
Guten Tag.
Frau Dahn, dass wir Sie eingeladen haben, dafür gibt es einen sehr triftigen Grund. Sie sind natürlich eine sehr interessante Person, aber sind vor allem eine Autorin, die dieses Buch hier geschrieben hat, das aktuelle Wir sind der Staat, warum Volkssein nicht genügt. Es gibt kein Buch, was ich häufiger in die Kamera gehalten habe, weil ich halte es für ein extrem wichtiges Buch, um zu verstehen, in welchem Staat wir uns befinden. Wir werden über dieses Buch und das, was Sie dort formulieren, sprechen, weil es ist auch ein Aufruf der Selbstermächtigung. Das finde ich an diesem Buch so spannend. Sie reden nicht um den heißen Brei. Ich fasse das mal zusammen. Nicht der Kapitalismus ist am Ende, sondern die repräsentative Demokratie. Die Wahlen liegen gerade hinter uns, auf die wir jetzt kurz kommen, und dann steigen wir in dieses Buch ein, weil dieses Buch ist zeitlos. Ja, beurteilen Sie die Wahl. Wollen Sie das?
Ja, beurteilen. Also, ich denke, wir sind alle erschrocken, außer der Alternative der sogenannten und der FDP wird niemand zufrieden damit sein. Und man muss sich jetzt, glaube ich, hüten zu sagen, ich habe es immer schon geahnt und vorhergesagt. Und es ist das passiert, was ich geahnt und gewusst habe. Also ich will da auch jetzt zurückhaltend sein mit Schuldzuweisungen. Ich gehörte zu denen vor 8 Jahren, die vor einer großen Koalition gewarnt haben, dass das für die Demokratie nicht gut sein kann, wenn die Opposition zu klein sitzt. Heute hört man, die SPD will völlig anderes Profil annehmen. Das erfüllt mich mit Erwartungen. Also vielleicht hat so ein Ergebnis natürlich auch auf der anderen Seite Konsequenzen, die gar nicht so unerfreulich sind. Im Moment müssen wir uns, glaube ich, auf eine ungemütliche parlamentarische Zeit einstellen. Ich fürchte, dass der Aufstieg der AfD damit zu tun hat, was ich in den letzten Jahren auch schreiben begleitet habe, eben mit den Fehlern der Einheit, in der die Interessen des großen Kapitals mit Treuhand und mit Prinzip der Rückgabe bedient wurden. Und viele Ängste in Ost und West, in Ost noch mehr, aber in Ost und West hervorgerufen worden bei Leuten, die damit schwer umgehen konnten und die Konsequenzen zu tragen haben. Ich will das jetzt gar nicht wiederholen. 4 Millionen Arbeitsplätze sind im Osten weggebrochen und es gab enorme Verwerfungen. Und damit einher ging natürlich so ein Gefühl der Entwertung von Lebensleistungen, von Biografien, von Ansichten, von Erfahrungen.
Der Boden wurde weggezogen.
Der Boden, ja, auch die bisherige Leistung, die Erfahrung. Also es war ja eigentlich nicht der Sinn der Sache. Ich war ja damals aktiv im demokratischen Aufbruch. Das war ja Programm. Wir wollten ja möglichst gemeinsam was Neues und was Besseres machen. Sicher war uns klar, dass wir sehr viel mehr von dem übernehmen würden, was sich bewährt hat, aber dass ich so gar nichts weitergeben würde, damit hatten viele nicht gerechnet. Es war dann eben doch keine Einheit auf Augenhöhe, es war eigentlich Kniefall verlangt. Und das hat Ängste und Frustrationen hinterlassen, die sich jetzt zeigen und die nicht mal in erster Linie materiell begründet sind. Also ich glaube, 75% der Ostdeutschen sind eigentlich heute zufrieden mit ihrem materiellen Dasein. Das heißt immer noch, dass ein Viertel unzufrieden ist. Die wirklich Abgehängten, die Hartz-IV-Empfänger, die Rentner, es ist ja an sich ein Unding, dass nach über einem Vierteljahrhundert die Löhne noch nicht gleich sind, die Renten nicht gleich berechnet werden. Aber das ist, glaube ich, wirklich nicht der Hauptgrund, sondern Menschen, auch Kinder, die damals jung waren und jetzt eben nicht alt sind, aber verunsichert sind durch das, was ihren Eltern geschehen ist, haben Verlustängste, die auch manchmal irrational sind, aber die für mich die einzige Erklärung dafür sind, dass diese Protestpartei AfD so viel Gehör gefunden hat.
Wenn man dieses Buch liest, dann geht man sehr tief in die Analyse und stellt eben fest, dass man daraus gehend auch die Erfolge der AfD, aber auch anderer rechten Parteien in ganz Europa erklären kann. Weil dieses Buch ist zwar auf Deutsch geschrieben, aber man kann es auch auf andere Nationen in Europa beziehen. Sie schreiben ja eben ganz klar, es geht in unserem Staat darum, also so ungerecht zu, weil es handelt sich um eine Verrechtlichung von Privilegien. Die Reichen haben nicht nur Geld, sie haben ökonomische Macht, sie haben politische Macht. Und das ist eben auf der Justizebene, in der Rechtsebene eben festgeankert. Und von daher muss man sich nicht wundern, dass die Abgehängten sich irgendwann die Frage stellen, was ist da los, auch wenn sie das ganze Prinzip nicht so richtig verstehen. Glauben Sie, dass diese Analyse, wie Sie sie hier in diesem Buch bringen, das Buch ist ja in der Öffentlichkeit nahezu verschwiegen worden, das muss man ja sagen, ist jetzt nicht so, dass es auf der Bestsellerliste gelandet ist, alle haben gelesen das Buch mal. Glauben Sie, dass diese tiefe Analyse bei dem jetzigen Status quo, mit dem, was wir in Deutschland erleben, dass das ernst genommen wird, man mal wirklich in die Tiefe geht und sagt, ja, das ist, was Frau Dahn schreibt, das ist eine schonungslose Analyse, damit hat das zu tun, das geht nicht mit jetzt weiter aussitzen und ein bisschen an der Oberfläche kratzen, sondern hier stimmt generell was nicht mit Staat?
Ich würde mir solche Nachdenklichkeit wünschen, aber ich zitiere da gern Friedrich Engels, der mal gesagt hat, wenn ein Ideal auf ein Interesse stößt, ist das immer das Ideal, das sich blamiert. Also ernst genommen werden immer die Interessen. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Und Schriften und Gedanken, die diesen Interessen widersprechen oder nicht auf Anhieb erkennbar den Interessen nutzen, werden schnell als entbehrlich gehalten. Sie sagen Analyse, da müsste ich vielleicht schon noch erklären, was den Titel betrifft, dass wir sind der Staat natürlich keine Zustandsbeschreibung ist, sondern wie Sie sagen, ein Ziel, eine Kampfschrift, und der Untertitel heißt ja, warum Volk sein nicht genügt. Wir sind das Volk, das hatte in der Wendezeit einen emanzipatorischen Ansatz natürlich. Wir wollten sagen, gut, dann lasst uns mitentscheiden. Und im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, dass es zu viel offen lässt, diese Forderung.
Weil, zum Beispiel auch, wir sind folgsam.
Ja, was für ein Volk sind wir denn? Eins, das sich alles gefallen lässt oder das tatsächlich gefragt sein will und sich einmischen will? Also es ist eine Streitschrift zu Demokratie. Und ich muss sagen, ich habe mich da auch in meiner Ansicht im Laufe der Jahre etwas gewandelt. Also ich gehörte natürlich in der Wende zu denen, die den Verfassungsentwurf des Runden Tisches zumindest gern behandelt gesehen hätten, weil das war ein Entwurf, der hat sich zwar weitgehend am Grundgesetz orientiert, war aber in bestimmten Punkten Mitbestimmung, Basisdemokratie, Umweltschutz, Gleichberechtigung moderner, weitergehend. Das war einer dieser rigorosen vom Tisch wischen dessen, was möglicherweise gemeinsam zu besprechen gewesen wäre. Und trotzdem habe ich mich danach noch als Verfassungspatriotin verstanden.
Was ist das?
Der sagt, wir haben eigentlich ein gutes Grundgesetz, aber wir verstoßen in der Praxis zu sehr dagegen. Also ich habe mich beteiligt, beim Rowohlt Verlag erschien damals noch jährlich der Grundrechte-Report, der diese Divergenzen zwischen Verfassung und Verfassungsrealität aufgezeichnet hat. Und das waren immer ziemlich viele. Und insofern dachte ich, das muss mein Maßstab sein. Und hier sehe ich, was in der Praxis los ist. Und dann kam eigentlich für mich der Bruch mit dem Jugoslawienkrieg. Weil ich hatte bis dahin einiges staatliche Unrecht erlebt. Aber einen Krieg ohne UN-Mandat zu führen, bei dem wir über die Gründe genauso belogen wurden wie beim Irakkrieg, denn von Völkermord konnte gar keine Rede sein in dem Moment. Die Vorgänge um Srebrenica lagen 4 Jahre zurück. Die Situation hatte sich eigentlich, es war ein Bürgerkrieg auf niedrigem Niveau, der auch angeheizt war. Eine Art Stellvertreterkrieg. Es gab wirklich keinen Grund, mitten in Europa eine Hauptstadt zu bombardieren von der NATO.
71 Tage wurde bombardiert, das muss man sich mal vorstellen.
71 Tage, sehr viel Industrie.
Infrastruktur,
ein Fernsehsender. Ich habe mir das später vor Ort angesehen. Eine intelligente Bombe ist vom Keller durch alle Etagen durch. Also das war natürlich dann auch ein Informationskrieg und da wurden Lehren erteilt. Und als dieser Sender hat einfach Bilder gezeigt, auch wie zivile Objekte vernichtet wurden, Bibliotheken, Krankenhäuser.
Hat also diesem humanitären Krieg die Fratze gezeigt.
Naja, humanitärer Krieg ist sowieso, ja. Und als dann nach der Bombardierung in einem Notquartier der Sendebetrieb wieder aufgenommen wurde, was man vorher wusste, das war also auch mehr eine demonstrative Geste mit 16 Todesopfern und vielen Verletzten, da wurde dann der europäische Satellit abgeschaltet und wir bekamen keine Bilder. Das hat man vielleicht schon vergessen. Wir bekamen einfach keine Bilder mehr, was es heißt, wenn mitten in Europa bombardiert wird. Und damals habe ich zumindest erwartet, ich war auch in verschiedenen Zusammenschlüssen, die diesen Krieg kritisiert haben, der Willy-Brandt-Kreis zum Beispiel, bei dem ich mitgearbeitet habe und weiter mitarbeite, und habe erlebt, dass all diese Kritik von der Basis und auch von Leuten, die sich in Politik auskennen, Egon Bahr und solche Leute waren dabei, einfach überhört wird, einfach nicht veröffentlicht wird. Und dann schlimmer fast noch, dass es eigentlich keine juristische Aufarbeitung gibt.
Mhm. War das für Sie der eigentliche Schock, dass die Juristen schon wieder weggucken? Also worauf der Rechtsstaat ja beruht.
Naja, der eigentliche Schock war schon der Krieg selber mit all seinen Opfern. Aber dass das bis heute eigentlich moralisch, juristisch, völkerrechtlich nicht aufgearbeitet ist. Und dass diese Bilanz dieses Krieges eigentlich verheerend ist, weil es ist zurückgeblieben ein wirtschaftlich nicht leistungsfähiger, zerstückelter Staat in diesem Kosovo. Das war ja im Grunde auch ein Krieg um eine gewollte Separierung. Mhm. Der Westen wollte dieses Land zerschlagen, was über das ich auch keine Illusionen hatte. Ich hatte früh gelesen von Milosz Die neue Klasse, also auch da gab es natürlich stalinistische Strukturen, und dennoch war es ein interessanter Versuch mit der Selbstverwaltung und mit diesem Offensein in zwei Richtungen. Also die Leute konnten reisen, das war eine Art Marktwirtschaft, aber es gab interessante Versuche in diesem Land, die für uns immer noch so eine Art dritten Weg verdeutlichten oder die Möglichkeit offen hielten. Und das war letzten Endes, glaube ich, auch ein Motiv. Also jede Ansätze, die noch abweichen, jedes Land, das sich nicht sofort westlichen Wirtschaftsinteressen und NATO-Strategien unterwirft, wie es in diesem unsäglichen, also Zwangsdiktat von Rambouillet geradezu zugemutet wurde, dass man da eingreifen kann, erste NATO-Krieg nach 50 Jahren. Und dass da kein Staatsanwalt den Mumm hatte, mal zu sagen, das müssen wir mal wenigstens nachträglich aufarbeiten, was da passiert ist. Egon Bahr hat damals klar gesagt, ein Krieg ohne UN-Mandat ist ein Angriffskrieg.
Völkerrechtswidrig.
Jugoslawien oder das, was davon noch übrig war, hat auch Klage erhoben vor dem Internationalen Strafgerichtshof. Aber da gab es dann einen Trick. Also Klage berechtigt sind nur EU-Länder, und Jugoslawien wurde dann kurzfristig aus der EU ausgeschlossen, weil man sagte, das ist im Zerfall, und also es wurde faktisch durch einen Trick die Rechtmäßigkeit der Möglichkeit einer Klage abgewiesen. Also ich habe erlebt, wie Justiz sich dann auch Herrschaftsinteressen beugt, und das hat für mich eigentlich dann zum ersten Mal bin ich wacher geworden für Stimmen, die sagten, also das ist eigentlich eine Fassadendemokratie, eine Scheindemokratie. Und ich bin dann, habe mir dann auch die Verfassung und Gesetze genauer angesehen. Und eine zentrale Aussage in der Verfassung ist ja, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Mhm. Das ist etwas, was ich also auch durch eigenes Handeln verteidigen wollte. Ich als kleiner Bestandteil dieses Volkes und merkte, wie schwer das ist. Und dass es, als ich mich dann auch darin belas mit Staatsrechtlern, mit Westdeutschen, merkte ich, dass das eigentlich nur ein Beruhigungsangebot ist. Weil staatsrechtlich, wenn man wirklich für Gewaltenteilung ist, und das bin ich ja, also wir brauchen schon die Legislative, die Exekutive und die Judikative, wenn diese drei Gewalten geteilt sind, dann kann eigentlich nicht einer der Souverän sein. Das heißt, das ist eigentlich nur ein Beruhigungstropfen. Ihr seid der Souverän. Das Wort Souverän kommt auch nicht vor im Grundgesetz, aber alles
muss man wissen, ne? Kommt nicht vor.
Kommt nicht vor. Bedacht natürlich. Aber alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, sagt im Grunde dasselbe. Und in späterer Rechtsprechung kommt dann Souverän schon doch auch vor. Also das ist eigentlich eine Beruhigungspille im Grundgesetz, eine bewusste wohl auch. Und das hat mich dann zum ersten Mal doch sehr hellhörig werden lassen. Was passiert hier eigentlich mit uns und inwieweit ist Einmischung erwünscht?
Also Einmischung vom Volk?
Ja.
Sie haben in diesem Buch auch eine Perspektive angenommen wie ein Jurist, obwohl Sie keine Juristin sind. Sie sind ja Schriftstellerin, immer noch Mitglied des Penclubs, ne, wenn ich es...
Ja.
Und haben sich da richtig reingearbeitet und zeigen in diesem Buch auch, dass der Staat, wie wir ihn kennen, sich ja als juristische Person versteht, die dann gegen die Bevölkerung vorgeht. Aber 99% der Staatsrechtler finden diese Konstruktion ja richtig, Sie nicht.
Ja, wir gehen jetzt ein bisschen ins Detail. Ich will mal versuchen, es so einfach wie möglich darzustellen. Ich habe auch länger gebraucht, ehe ich dieses Konstrukt durchschaut habe, warum es eigentlich gar nicht möglich ist, dass wir beide der Souverän sind, sondern das ist eine monarchistische juristische
Konstruktion.
Wer die juristische Person ist, der ist praktisch, der entscheidet. Dem gehört das Eigentum. Und es wäre interessant, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen das hätte, wenn alle diese Autorität hätten, eine Kompetenz zu haben, wie sie juristische Personen haben. Aber mit dieser Konstruktion war ganz klar, der Staat ist der Souverän. Das muss man nachlesen, das ist jetzt ein bisschen kompliziert. Ich habe es auch versucht, einfach auszudrücken. Es gibt einige wenige Staatsrechtler, die das auch kritisiert haben, die auch nicht sehr populär gemacht wurden mit ihrer Auffassung. Dazu gehört der von mir verehrte Verfassungsrechtler Böckenförde, der auch sagt, es ist eigentlich eine überholte Konstruktion und man müsste sich eine bessere Konstruktion überlegen. Das ist sicher nicht ganz einfach, aber möglich.
Aber es gibt ja Menschen, die von dieser Konstruktion wirklich sehr, sehr stark profitieren, und zwar die besitzende Klasse.
Da sind wir wieder bei den Interessen. Das ist ja kein Zufall, dass die sich über die Jahrhunderte gehalten hat und dass das auch nicht groß thematisiert wird.
Sie sagen, es kann nur einer souverän sein. Entweder der Staat, der für die Bevölkerung dann spricht, oder die Bevölkerung selber. Also, wenn der Staat eben souverän ist, dann ist die Bevölkerung es nicht.
Ja, es ist schon noch ein bisschen komplizierter. Also wenn wir wirklich Gewaltenteilung haben, kann eigentlich keiner der Souverän sein.
Ist richtig.
Ja.
Also und entweder ist schwanger oder eben nicht. So
ja,
läuft das.
Entweder Teilung oder nicht. Und ich bin eigentlich für Teilung. Aber dann soll man uns nicht erzählen, wir seien der Souverän, sondern müssen wir alle zusammen nachdenken, wie überhaupt der Wille der Wähler sich unter diesen Bedingungen durchsetzen kann. Und das ist ja wohl der Kern der Kritik an der Demokratie, dass wir haben, dass man sie, also auch wirklich gestandene Politikwissenschaftler Leute, die sich noch mehr als ich damit auskennen und länger in diesem Staat leben, dass die sagen, es ist Fassade, man wählt und hat seine Stimme abgegeben und bekommt sie nicht zurück. Das heißt, der Einfluss des Wählers ist sehr gering. Wenn wenigstens der Einfluss des Parlaments groß genug wäre, als dass man das Gefühl haben könnte, die machen das, weshalb wir sie gewählt haben. Aber wir erleben ja, dass Parlamente immer marginaler werden, dass sie nicht mal mehr die Legislative sind.
Das ist richtig. Ne? Sie verkünden nur etwas, was ganz anders beschlossen wurde.
Ja, sie sind der verlängerte Arm des Kanzleramtes, weil es ist ja im Parlament auch dieselbe Mehrheit wie in der Regierung. Und insofern ist es ganz schwer, dass die kleine Opposition, die dann übrig bleibt, diese Mehrheit wirklich kontrolliert. Das wird unter der neuen Konstellation auch sehr schwierig werden. Also wir werden da, glaube ich, ungemütliche Debatten erleben. Aber der Kern bleibt derselbe, dass die Macht eigentlich woanders ist. Und dass unter dieser Konstruktion des Staats als juristischen Person, der eng verfilzt ist mit der eigentlichen Macht, nämlich der Wirtschaft, dass es ganz schwer ist, wirklich Wählerwillen zu transportieren. Und dass man das auch merkt.
Das bekommen die Wähler natürlich mit. Ja. Und das sorgt auch dafür, dass überall, wo Demokratie draufsteht, eine immer weniger Akzeptanz da ist. Weil die Menschen merken, niemand, der sich zum Volk zählt, kann feststellen, dass der Mehrheitswillen in irgendeiner Art und Weise umgesetzt wird. Sonst gäbe es ja diese ganze prekäre Situation nicht, weil das betrifft ja die Massen und die Massen will das nicht. Es ist nicht gewünscht, es ist nicht gewählt, trotzdem ist es so. Also irgendjemand anders muss die Strippen ziehen. Sie schreiben in diesem Buch, sind ja 8 Kapitel, auch gleich ganz oben, der Staat als Herrschaftsinstrument. Mhm. Können Sie mal erklären, was ist denn der Staat für Sie? Also aktuell, und was sollte er denn sein?
Also das ist kein Buch, das den Staat abschaffen will, weil ich glaube schon, dass ein gerechtes Gesetz auch die Schwachen schützt. Man braucht ihn als Instrument auch, um mit sich beteiligen zu können, auch um geschützt zu werden.
Gerade wie Rousseau, das Gesetz schützt vor Willkür.
Genau. Ja. Schützt vor Willkür. Also das ist keine Idee, dass er völlig überflüssig ist. Bloß er ist nicht unser Instrument, sondern Interessen von anderen. Ich meine, Marx hat das immer kritisiert, also dass die bürgerliche Demokratie nicht recht funktioniert. Das Parlament ist ein Volk en Miniatur, sagt ihr, oder will es sein und ist es doch nicht. Aber ich habe mich in dem Buch bewusst zurückgehalten mit Kritik aus linker marxistischer Sicht, weil die ist ja, also wird ja immer diskreditiert als demokratiefeindlich. Das bin ich nicht. Ich frage nur, haben wir die Demokratie, die uns weiterhilft? Wir kommen dann vielleicht noch auf andere Formen, die ich auch nicht als perfektes Rezept anbieten kann, aber doch zu überlegen gebe.
Also Rentedemokratie zum Beispiel?
Kommt man vielleicht noch drauf. Haben wir die Demokratie, die zum Beispiel in der Lage ist, Wirtschaft wirklich zu kontrollieren?
Haben wir nicht.
Haben wir nicht.
Die Wirtschaft
und deshalb
bestimmt.
Zitiere ich in dem Buch also sehr viele Leute aus westlichen Gesellschaften und Demokratien, die es selbst erlebt haben und die für mich dann auch sehr überzeugend waren. Also Leute, die in höchster Verantwortung standen, wie Theodore Roosevelt 1906, der amerikanische Präsident, der nach einigen Jahren Präsidentschaft die Erfahrung gemacht hat, also dass das praktisch nur eine Pseudo-Regierung ist. Und hinter der Kulisse, sagt er, ist es ein Netzwerk aus korrupter Politik und korrupter Wirtschaft.
Ein Filz.
Und 1906 ist es, und es ist die Hauptaufgabe, diesen Filz, diese Korruption abzuschaffen. Also über 100 Jahre alt, und das ist eher verfilzter geworden. Und ich zitiere dann viele andere, die es genauer sich angesehen haben, bis zu Hannah Arendt in ihrem Buch über die Revolution, ein hierzulande weitgehend unbekanntes Buch, war sogar lange Jahre vergriffen, nicht weil es verboten war, aber weil Revolution gerade nicht so auf der Tagesordnung stand. Das ist seit dem arabischen Frühling also wieder erhältlich. Ich kann es nur empfehlen.
Übrigens auch das Kapital wird wieder nachgefragt nach den Lehman Brothers.
Ah ja.
Ja, war zum Teil nicht zu bekommen.
Kann man mal sehen, was alles auch für Folgen hat, die man nicht geahnt hat. Und sie schreibt darin, also die Spaltung, die geht gar nicht zwischen links und rechts, sondern zwischen Volk und Parlament, das sich völlig abgehoben hat. Übrigens fußt sie da auf Meinungen von Karl Jaspers, den sie als ihren Lehrer bezeichnet, okay, ja. Und der 1966 dieses Buch geschrieben hat, Wohin steuert die Bundesrepublik? Das beim Leser hoch willkommen war, ein Bestseller war und bei den Parteien und der Politik natürlich abgelehnt wurde, weil er darin schon die Parteiendemokratie sehr kritisiert und sagt, dass sie eigene Interessen, eigene Karriere, denselben Filz eigentlich beschreibt und dass man als Wähler die wichtigsten Fragen nicht vorgelegt kriegt. Gerade die Fragen über Krieg und Frieden, also Jugoslawienkrieg, da waren 85% der Bürger dagegen, Rüstungsexport, viele soziale Themen, Rente und so. Da weiß man, man hat große Mehrheiten gegen sich und tut es trotzdem und es geht durch. Warum kann das sein, dass das durchgeht? Und da kommt man vielleicht zu Überlegungen, die für mich zumindest interessant waren, dass nämlich... Und das schreibt Hannah Arendt auch, sie sieht einen Ausweg in einer anderen Form von Mandatierung. Denn ich glaube, das Problem der Vertretung ist nicht wirklich gelöst in der Demokratie.
Also die repräsentative Demokratie ist nicht der richtige Weg?
Ja, die Repräsentation klappt nicht richtig, sagt sie, weil der Wähler wird nicht wirklich, der hat nicht genug Kontrollmöglichkeiten, ob sein Wählerwille in den 4 Jahren noch irgendeine Rolle spielt. Das heißt,
er hat sich einfach verselbstständigt. Er kann sich nach 4 Jahren wieder dahingehend melden, dass er mit einem Ja-Nein oder Abwählen eine Gesamtbilanz. Dafür ist es aber viel zu komplex. Und die Abfragen sind auch viel zu richtungsentscheidend, dass man sagen kann, ach, der Krieg war ja vor 2 Jahren. Das geht nicht.
bevor ich gleich sage, wo der Unterschied in der Mandatierung liegen würde, will ich schon auch sagen, dass ich mir natürlich auch, das ist schon heikel auch, die Demokratie in der Art, wie wir sie immerhin haben, also jetzt völlig in Grund und Boden zu reden. Wir haben die Erfahrung aus der Weimarer Republik, obwohl ich sicher bin, dass die nicht untergegangen ist, weil die Intellektuellen sie kritisiert haben. Es gab Gründe, sie zu kritisieren. Muss man natürlich doch maßvoll sein und sich auch rückversichern, was tue ich damit? Also ich denke schon, dass die Weimarer Republik an ihren Mängeln und nicht an ihrer Kritik untergegangen ist. Und diese Mängel waren leider sehr ähnlich wie heute, dass eine bestimmte Elite ihre Interessen vertreten hat und nicht mehr die Fähigkeit hatte, eine Mehrheit der Menschen davon zu überzeugen, dass das auch deren sein könnten, dass sie rausgefallen ist. Und das hat das jüngste Wahlergebnis tendenziell angedeutet, dass wir auf einem solchen Weg sind. Das beunruhigt mich auch. Und deshalb will ich jetzt nicht behaupten, dass wir von heute auf morgen eine völlig andere Demokratie brauchen. Die hat schon auch noch eine gewisse ausgleichende Funktion. Aber wir dürfen deshalb nicht so tun, als ob man nicht darüber nachdenken muss, ob sie nicht auch anders funktionieren könnte. Weil ihr Hauptanliegen, alle Gewalt, alle staatliche Gewalt geht vom Volke aus, ist ein Versprechen, das sie nicht einlöst. Und deshalb nehme ich mir, wie einige andere, die Freiheit, darüber nachzudenken, wie könnte man denn das besser erreichen? Und da ist eben, ja, wollen Sie erst was fragen?
Nein, also was Sie beschreiben, wenn man sich anschaut, worin das Problem im Moment fußt, dann ist es kein neues Problem, sondern es geht um eine Verteilungsfrage. Es geht einfach um nicht nur gefühlte, sondern erlebte Fairness oder in diesem Fall Unfairness. Es geht darum, es sind ökonomische Fragen letztendlich. Es sind ja überall, es geht immer nur ums Geld. Und wir sehen auf der einen Seite eine enorme Konzentration, wie Menschen Geld verdienen. Ich glaube, ich lese bei Ihnen die Zahl, allein was Top-Manager von 1981 bis jetzt verdienen, von 3,5 Millionen Jahresverdienst, Top 10 bis zu 154 Millionen pro Jahr, pro Person. Das ist ja Wahnsinn, während jemand anders bei Hartz IV sich die Frage stellt, wie über die Woche kommt. Das ist völlig klar, dass das natürlich eine perverse Situation ist und dass die Menschen irgendwann sagen, das ist auch durch nichts mehr zu rechtfertigen. Aber diese klassische Frage zwischen Arm und Reich ist ja auch nicht neu. Also ich stoße bei Ihnen ja auch auf Platon 370 vor Christi, zitiere ich mal aus Ihrem Buch, der Staat zerfällt in zwei Staaten, Arm und Reich, die sich mit unversöhnlichem Hass verfolgen. Auch die Athener-Demokratie war ja auch eine Demokratie der Reichen. Ist diese ganze Demokratie, wie wir sie verstehen, letztendlich eine Mogelpackung und soll nur dazu beitragen, die Reichen reicher zu machen, um sich vor den Pöbel der Pöbelherrschaft zu schützen?
Also Mogelpackung wäre mir jetzt etwas sehr stark, aber es hat die Hauptaufgabe des Staates war immer, Eigentum zu schützen. Das ist seit dem römischen Recht so. Ich mache so ein bisschen die Entwicklung auf, wie weit sich auch griechische Rechtsentwicklung von römischer unterschieden hat. Also es gab im Ansatz des im antiken griechischen Recht, wo übrigens neuzeitlich versucht wurde, wieder anzuknüpfen, gab es solche Vorstellungen, dass ein Besitzer und Eigentümer die gleichen, also als Vermieter und Mieter, die gleichen Rechte haben sollten, dass Kultur und Kunst zu fördern ist, dass Arme unterstützt werden müssen. Also natürlich war das auch in der Sklavenhalterzeit. Und dennoch war es eine menschlichere Annäherung an Rechtsverständnis. Also menschliche Werte wurden auch geschätzt, während das römische Recht war ein sehr machtbewusstes Recht. Da ging es um Verteidigung von Grund und Boden. Das war Heilige eigentlich, das Eigentum.
Sie unterscheiden auch im römischen Recht zwischen Eigentümer und Besitzer.
Ja, ja, das ist auch richtig. Also der Besitzer ist derjenige, der auf dem sitzt, was einem anderen gehört. Das sollte man schon unterscheiden. Also natürlich hat diese klare Rechtsdenken in Eigentumsfragen auch Vorteile, weil man ziemlich genau weiß, was darf ein Eigentümer und was nicht, wie weit hat er Kompetenzen und die sind eben sehr weit gefasst. Und dieses römische Rechtsdenken durchzieht die Jahrhunderte. Mal war es nicht ganz so aktuell, im Mittelalter ist es dann wieder größer geworden. Und durchzieht unser BGB zu 90%.
Es prägt unser System.
Es prägt unser Denken. Auch, und wie gesagt, man kann auch die Vorzüge des klaren Abgrenzens, was Eigentum ist, verteidigen, aber es ist ein, wie Hegel sagt, sehr kaltes, machtorientiertes Recht, egoistisches Recht, ohne jeden moralischen Impetus.
Aber ist so tief drin, dass sogar nach 40 Jahren DDR sofort wieder aufploppt, Rückgabe vor Entschädigung?
Ja, ich fand auch interessant, um das zum römischen Recht nochmal sozusagen eine andere Autorität zu zitieren, Heinrich Heine, der hat mal 3 Jahre Jura studiert und hat das dann durchschaut und hat gesagt, dieses römische Recht, mit dem ich jetzt 3 Jahre hier verbracht habe, ist ja die Bibel des Egoismus. Ich kann nicht Jurist sein. Das ist ein so unmoralisches Recht von seinem Grundsatz her, nicht im Detail, da ist es ja sehr ausgefeilt, dass er gesagt hat, das ist nicht mein Beruf und ich ist dann in die schreibende Zunft, Gott sei Dank, gegangen, haben wir auch dem römischen Recht zu verdanken.
Das ist was Positives in diesem Fall.
Man hat alles seine 2 Seiten. Also ich will einfach ein bisschen, dieses römische Recht wird heute gar nicht mehr gelehrt im Jurastudium, so selbstverständlich ist es, ein bisschen Problembewusstsein wecken, ob und wenn sie Jahrhunderte alt sind, unsere Denkansätze, ob es dennoch die richtigen sind, denn dieses römische Recht führt letztlich in die Logik, dass eine Wirtschaft also nach Rendite zählt, nach Maximalprofit.
Das ist das Betriebssystem des Neoliberalismus, so muss man das sehen.
Wachstum und Rendite ist das, was uns bestimmt, und nicht schützenswert sind soziale Eigentumsrechte, die man glaubte, sich erworben zu haben, wie einen Arbeitsplatz, ein bestimmtes Gehalt, eine bestimmte Rente. Da kann man, diesen Besitzstände sind ganz schwer zu verteidigen. Da darf man jederzeit wegnehmen. Nur Grund und Boden, Geld, das ist heilig. Das hat man übrigens auch in der Bankenkrise daran gesehen, dass damals Angela Merkel als Kanzlerin sich sofort bemüßigt sah, allen Leuten zu sagen, wir haben zwar eine Finanzkrise, aber euer Geld ist sicher. Das war so eine Eigentumsgarantie und die hat die Leute auch beruhigt. Mhm. Und das habe ich wirklich vermisst. Ich habe ja geschätzt, was sie gemacht hat damals im Herbst 15, Flüchtlinge willkommen geheißen. Endlich dachte ich mal, kann ich mal hinter meiner Kanzlerin stehen. Ich war auf Seiten der Willkommenskultur, muss mich jetzt auch fragen, was man genauer hätte tun müssen, um diese großen Ängste, die dann auch nicht artikuliert wurden, nicht genügend durchschaut wurden, glaube ich, um die besser auszudrücken. Aber damals hätte man eben auch sagen müssen, nicht nur wir schaffen das, sondern Flüchtlinge, die Wirtschaft war ja auch eher sehr angetan davon. Die wussten, das wird ein Konjunkturprogramm sein, was es dann auch war. Es hat Arbeitsplätze gebracht, es hat Verbrauch gebracht, Wachstum gebracht.
Aber es kostet auch sehr, sehr viel Geld.
Es kostet Geld.
Haben Sie die Zahl im Kopf?
Aber, nee.
Ich glaube, über 26 Milliarden kostet das.
Was genau?
Die Flüchtlinge zu integrieren, all diese Dinge. Und muss ich halt die Frage stellen, wenn die Gewerkschaften an die Regierung herangetreten wären, wir brauchen ein Konjunkturprogramm von 26 Milliarden, dann hätten die den Kopf geschüttelt. Das sehen die Leute ja auch. Die sagen, ab wann ist wo Geld da? Die vergleichen das einfach nur.
Ich kann jetzt diese Zahlen nicht genau nachvollziehen, weil es hat ja auch Geld gebracht. Also wenn es ein Konjunkturprogramm war, hat es ja auch wieder auf der anderen Seite Geld gebracht. Und letzten Endes 1 Million Menschen, wissen Sie, nach der Wende wurden 1 Million Russlanddeutsche bei uns untergebracht. Das haben wir gar nicht gemerkt. Mhm. Das war politisch gewollt, denn die wurden als CDU-Wähler eingestuft, was sie wohl auch weitgehend gemacht haben. Das ist nicht das Problem, aber man hätte den Menschen sagen müssen, wir wollen jetzt dieses Willkommen aus humanitären Erwägungen. Das wird aber niemanden seinen Arbeitsplatz, sein Gehalt, seine Rente kosten. Diese Garantie übernehme ich auch. Das heißt, die soziale Garantie wurde nicht übernommen, es wurde nur die Geldgarantie übernommen. Das war für mich bezeichnend.
Aber um zum Status quo der aktuellen Wahlergebnisse zurückzuspringen, ich glaube, die Menschen haben sich schon die Frage gestellt, die bisher daran geglaubt haben, dass der Rechtsstaat eine gewisse Verlässlichkeit hat bezüglich, also dass er nicht so dreist das Gesetz bricht. Angela Merkel hat ja auch deutsches Gesetz gebrochen, das Grundgesetz, Asylrecht und so weiter, indem sie gesagt, auch unkontrolliert können Menschen zu 100.000 über die Grenze kommen. Ich glaube, das hat auch
nicht
dazu...
Nicht so unkontrolliert.
Naja, da sind
das
ja Menschen...
Das war ja nicht unkontrolliert. Also,
also ohne Papiere zum Teil.
Mein Informationsstand etwas anders. Ja. Die Gerichte haben gesagt, dass das durchaus gedeckt war, was sie da gemacht haben.
Es gibt andere Auffassung, dass wenn Menschen unkontrolliert über die Grenze kommen, also ohne dass sie Papiere haben, dass das ab einer gewissen Größenordnung zu Schwierigkeiten führen kann. Ja,
Schwierigkeiten ist was anderes, ja. Aber ob es gesetzwidrig ist, weiß ich jetzt nicht.
Da wird ja so hat die AfD ja auch argumentiert, da wurde ja auch nicht widersprochen, aber glauben Sie nicht, dass das auch, dass sogar der an den Staat noch Glaubende sagt, da kann ja eine Kanzlerin machen, was sie will. Das kann sie schon von den Banken, aber jetzt macht das auch die Kanzlerin. Also, dass die Menschen überhaupt kein Vertrauen mehr haben, nicht mal mehr in das römische Recht. Ist vollkommen unberechenbar, was sich auf der Regierungsebene abspielt.
Nö, in dem Fall sehe ich das nicht so. Was heißt machen, was sie will? Ich finde es schon richtig, dass man in menschlichen Notsituationen helfen muss. Mhm. Also... Und das gibt kein Recht, dass das verbietet. Wüsste ich jetzt nicht. Mhm. Natürlich hat das eine schwierige Situation gebracht. Das hat Ängste hervorgerufen, dass Besitzstände verloren gehen könnten. Das ist möglicherweise, also mit Sicherheit nach dem Wahlergebnis unterschätzt worden. Aber das Problem, das eigentliche Problem ist doch nicht, konnten wir diese Millionen verkraften, sondern... Dass das erst der Anfang war. Wir haben jetzt zwar, der Staat, die Hauptkraft darauf verwendet, abzuschotten. Angeblich sind die Schlepper das Problem. Ganz am Anfang war noch von Fluchtursachen beseitigen das Problem.
Darüber redet ja keiner mehr.
Darüber redet keiner mehr. Und ich habe auch darüber geschrieben und mir ist beim Schreiben klar geworden, das ist auch sehr schwer, denn die Fluchtursachen sind systemimmanent. Dass wir die dritte Welt in neokolonialer Weise nach wie vor, man muss schon ausbeuten sagen, dass dort in Afrika, wo die Leute verhungern, für die Bedürfnisse des westlichen Marktes Lebensmittel angebaut werden, um dann für uns Biosprit draus zu machen. All diese bilateralen Handelsabkommen, die Wirtschaft dort zerstören, die Art und Weise, wie wir unter schlimmster Zurücklassung von Umweltschäden Öl und alle möglichen Erze abbauen, auch in Lateinamerika, auch in Afrika mit Giften Gold gewinnen und so weiter, das ist ein unglaublich rücksichtslos. Und das folgt aber dieser Logik von Rendite und Maximalprofit und Wachstum. Das heißt, die Fluchtursachen beim besten Willen, dass selbst wenn man diese Mechanismen, diese zerstörerischen, durchschauen und akzeptieren würde, es würde Generationen dauern, bis die wirklich so die Ursachen beseitigt sind, dass Leute keinen Grund mehr haben zu kommen, ganz zu schweigen von den Flüchtlingen, die Klimakatastrophe uns künftig noch bringen wird, wenn die Wasserstände wirklich steigen. Das heißt, es ist ganz schwierig zu sagen, ja, erstmal Fluchtursachen und dann, das muss parallel laufen. Also wir müssen ernsthaft daran gehen, den Umgang mit diesen armen Ländern wirklich anders zu gestalten, wirklich helfend und nicht ihre Ressourcen noch schwächend?
Frau Dahn, die Fluchtursachen sind natürlich, ist ja unser Wirtschaftssystem. Wir sind ja dort, vor was sind die denn eigentlich auf der Flucht? Die sind davor auf Großkonzernen, die dort Landgrabbing betreiben, dann auch vor Bombenteppichen sind sie auf der Flucht. Man muss auf der anderen Seite natürlich auch sehen, wenn man das AfD-Ergebnis sich anschaut, wenn sie dann hier nach Deutschland kommen, nach Europa kommen, dann sagen sich Leute in prekären Situationen, jetzt werden diese günstigen Arbeitskräfte, irgendwann werden die in den Arbeitsmarkt kommen, auch noch gegen uns ausgespielt. Warum hat die Linke das nicht erkannt, dass da mit diesem Hebel gearbeitet oder dass das bei den Leuten aufploppt? Dass hier praktisch Menschen, die beide sozial auf derselben Augenhöhe sind, gegeneinander ausgespielt werden. Dass der Staat, das System, was Sie beschreiben, genau diese Hebel bedient, genau auf die Knöpfe drückt und es funktioniert ja.
Also ich bin jetzt nicht repräsentativ für die Irrtümer und Nicht-Irrtümer von Parteien, auch der Linken nicht. Es gab ja da auch Auseinandersetzungen innerhalb der Partei. Die einen, die weniger offen waren für diese Entwicklung und die anderen, die es ganz vorbehaltlos und ohne, auch mir ist es schwer gefallen, eine Art Begrenzung zu formulieren. Auch die Kanzlerin wehrt sich ja immer gegen eine Obergrenze, weil sie sagt, das muss man von der Situation abhängig machen. Ja, Natürlich ist linkes Denken erstmal ein solidarisches Denken. Und wenn man systemkritisch denkt, dann weiß man, der Westen und wir haben eine Verantwortung damit. Wir sind Mitverursacher. Also müssen wir müssen teilen lernen. Es war eine Lebenslüge zu glauben, auf die Dauer könnten wir in Wohlstand und sehr angenehmen Bedingungen leben, während ein Großteil der Welt verhungert, in Kriege verstrickt wird, aus Verteilungskämpfen und in wirklich erbärmlichen Zuständen lebt. Das ist nicht aufrechtzuerhalten. Ich glaube, das haben im weitestgehend Linke schon gesehen. Und im Grunde wissen wir doch seit Generationen, dass irgendwann sich eine Bewegung, also etwas in Bewegung setzen wird. Und wir haben immer gedacht, na, vielleicht unsere Enkel und wir sind verschont. Aber nun haben wir den Anfang erlebt und waren einerseits schuldbewusst und mit offenen Armen. Und andererseits haben wir unterschätzt die Ängste, ich will gar nicht mal sagen die Probleme. Gut, es gab Probleme für die Helfer, die völlig überfordert waren. Es gab Probleme, dass Schüler ihre Turnhallen eine Zeit lang nicht benutzen könnten. Aber hat jemand von all den AfD-Wählern wirklich ganz private Konsequenzen gespürt? Das ist ja so ein bisschen irrational. Das sind doch mehr.
Das ist ein Ventil. Ne? Das ist ein Ventil. Das heißt, da ist etwas anderes, wo ein Ventil auch angeboten, was da ist, und da geht das raus. Aber die Frage,
wissen Sie, ich überlege auch immer, was hätte man machen sollen. Also vielleicht ist es ja klüger, als Menschen auf diese lebensgefährliche Reise zu schicken, die uns dann auch vor menschlich sehr schwierige Fragen stellt, mal zu sagen, also das ist jetzt auch nicht zu Ende gedacht, aber mal als Gedankenspiel, mal zu sagen, es sollen sich überall auf der Welt Menschen, die woanders hinwollen, in den Botschaften melden und dieses Begehren dort mit einem Ausreiseantrag kundtun. Dann wird man bald sehen, es sind viele, viele Millionen. Und man wird vielleicht die Dimension des Problems besser verstehen. Man wird dann auch hier sagen können, also das, oder dort sagen können, also es sind, sagen wir mal, 40 Millionen. Wie glaubt ihr selber, dass wir das schaffen sollen? Man muss ins Gespräch kommen. Man muss sich dann anhören, was sind denn die Forderungen? Es will ja niemand seine Heimat ohne Grund verlassen. Was könnten wir denn tun, um es euch so zu ermöglichen zu bleiben, dass es eine erträgliche Lösung ist?
Vor was seid ihr auf der Flucht? Die Frage müsst ihr uns
stellen. Ja, das wissen wir ja eigentlich. Ja. Also das ist,
aber damit würde man dann auch konfrontiert.
Diese Konfrontation fände ich wichtig. Also wir müssen die Größenordnung des Problems begreifen, um tatsächlich ansatzweise an die Ursachen zu gehen. Und das wird allerdings dann die Frage des Wirtschaftssystems aufwerfen.
Wir. Ich möchte Tucholsky zitieren, kommt in Ihrem Buch ja auch vor. Politik kann man in diesem Land definieren als die Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen mithilfe der Gesetzgebung. Das ist doch einfach so.
Das ist so, ja.
Das hat Tucholsky erkannt, das ist heute noch ganz genauso. Was mich interessiert, weil wir sehr viel auch über Eigentum schon gesprochen haben, man hatte ja in der DDR eine andere Definition von dem, was der Bevölkerung gehört. Und das wurde ja dann mit dem Mauerfall 89 abrupt über Bord geworfen. Können Sie die Situation nochmal beschreiben? Welche Chance hat man damals verpasst?
Wann genau meinen Sie jetzt?
Als man gesagt hat, das Eigentum des Volkes, also das Staatseigentum, das wird jetzt der Privatisierung freigegeben.
Also in der Wende.
Genau.
Ja, zunächst mal muss ich sagen, Eigentumsfragen sind wirklich kompliziert. Und auch in der DDR war die Rechtsmaterie offenbar nicht so eindeutig, was das Volkseigentum betrifft, dass die Leute wirklich geglaubt haben, dass es ihr Eigentum ist. Es wurde gern als Staatseigentum, nicht meins, sondern das meines Staates. In der Verfassung stand aber Volkseigentum. Auf jedem Produkt stand volkseigener Betrieb so und so. Und die Rechtsmaterie war unklar, haben wir nachträglich bemerkt. Habe ich mir angehört, Diskussionen ehemaliger Kombinatsleiter der DDR und ich habe sie gefragt, was war denn das für sie, für Eigentum? Und sie haben fast alle gesagt, na, wir haben das als Staatseigentum angesehen. Und daher haben wahrscheinlich die Menschen auch gedacht, naja, unser Staat konnte nicht besonders gut damit wirtschaften, sonst hätten wir denselben Lebensstandard gehabt wie im Westen. Also soll es jetzt mal ein anderer Staat versuchen. Das war aber leichtsinnig, denn es war durchaus so, dass der Staat DDR vieles nicht durfte, was ein Eigentümer eigentlich darf. Also er durfte zum Beispiel, das war schon in der Verfassung nicht vorgesehen, er durfte dieses Eigentum nicht privatisieren, er durfte es nicht beleihen. Er war durchaus gebremst im Umgang mit diesem Eigentum und deshalb kann man nicht einfach sagen, es war Staatseigentum. Es hatte schon einen höheren, juristisch gesehen, einen höheren Vergesellschaftungsgrad, der aber weder politisch noch kulturell wirklich wahrgenommen wurde. Das war schon auch ein Mangel, weshalb man zu leicht bereit war, das aufzugeben. Und ich glaube, für die Bundesrepublik war dieser Status Volkseigentum also sozusagen überhaupt das Subversivste, was das DDR-Erbe gewesen wäre. Deshalb war man auch so schnell mit der Treuhand bestrebt,
Das zu privatisieren,
das abzuwickeln, das in das Rechtsgefüge zu übertragen, was in der Bundesrepublik das Einzige ist, nämlich privatrechtlich. Das war auch so ein Punkt, wo ich dachte, das Grundgesetz bietet Dinge an, die in der Praxis nicht wirklich wahrgenommen wurden. Das Grundgesetz bietet ja Gemeineigentum an und Privateigentum. Und erst bei näherer Beschäftigung mit der Materie wurde mir klar, dass Gemeineigentum niemals verwirklicht wurde in der Bundesrepublik. Das wäre ja so etwas Ähnliches wie Volkseigentum gewesen. Sondern alle Rechtskonstruktionen, die es gibt in der Bundesrepublik, beruhen auf dem BGB, auf dem Privatrecht. Das heißt auch, staatliches, kommunales, sogenanntes öffentliches Eigentum wird privatrechtlich
gehandelt.
Und da liegt deren Logik. Das heißt eben letzten Endes, dass Staatseigentum tatsächlich das Privateigentum des Staates, im konkreten Fall der, die in dem Staat darüber verfügen ist, kommunales Eigentum wird auch so gehandelt, wie Sie sagen, dass die kommunalen Vertreter, ohne uns zu fragen, das ist ja immer das Problem, sie müssen uns nicht fragen, ob sie es privatisieren, was kommunale Wohnungsgesellschaften, muss nicht gefragt werden. Die Kommune darf es entscheiden. Sie kann damit wie ein sie ist der Privateigentümer. Und das war für mich auch wirklich dann ein Aha-Erlebnis, dass alle Rechtsformen, die es gibt, und Verfassungsrechtler sagen, dass besonders unklar ist dieses sogenannte öffentliche Eigentum. Ich will das jetzt nicht verkomplizieren hier. Ich habe versucht, es möglichst einfach im Buch zu beschreiben. Das ist sozusagen öffentliches Eigentum, ist ein der Öffentlichkeit zur Nutzung geliehenes Eigentum.
Ist zwar von seinen Steuergeldern angeschafft worden, aber er darf es dann auch mal benutzen.
Er darf es benutzen und es kann ihm aber auch jederzeit wieder entzogen werden. Das heißt, die Öffentlichkeit muss nicht gefragt werden, wenn öffentliches Eigentum privatisiert wird. Das sind Rechtskonstruktionen, die übrigens auch nicht genügend mit Rechtsmaterie eigentlich unterfüttert sind. Wenn man mal sucht in Wörterbüchern, was ist eigentlich in einer westlichen Gesellschaft Staatseigentum, Sie werden dieses Wort nirgends finden. Nicht im Wirtschaftslexikon, nicht im juristischen Lexikon, nicht mal bei Wikipedia. Man landet dann immer ganz schnell bei der DDR oder so. Das heißt, wir werden da weitgehend im Unklaren gelassen, dass alles nach privatrechtlicher Logik hier läuft. Also auch genossenschaftliches Eigentum ist das kollektive Privateigentum der Genossenschaft. Gut, das ist mir viel sympathischer, als wenn es nur einem gehören würde. Aber letzten Endes müssen leider auch Genossenschaften sich den Verwertungsbedingungen stellen, also besonders hohe ökologische Standards kosten und das kostet. Sie müssen Kosten minimieren, sie müssen Rendite bringen. Das heißt, die Verwertungslogik ist, solange es eben auch gemeinschaftlich genutztes Privateigentum ist, sehr ähnlich. Es kann nicht wirklich wie Gemeinwohl, in einer Gemeinwohlökonomie. Bin ich eingeladen worden von Menschen, die sowas entwerfen, weil mich immer interessiert, was es für Gegenentwürfe gibt. Ich will ja auch immer lernen dabei, wenn ich zu solchen Kongressen oder Treffen fahre. Und das fand ich schon sehr interessant, dass Gemeinwohlökonomie, das sind eigentlich die einzigen, die auch auf Gemeineigentum bauen, weil da die Grenze Für mich ist die Grenze dann überschritten, wenn man sich dieser Verwertungslogik entzieht. Wenn man sagt, unser Hauptziel ist nicht Rendite, nicht Wachstum, sondern sind ethische Kriterien.
Also, das hatten wir ganz kurz mal 1946, Sie beschreiben es in Ihrem
Buch. Man hat versucht, die Macht des Kapitals, die sich ja im Zweiten Weltkrieg nun auch gezeigt hatte, was sie in der Lage ist, anzurichten, wenn es um Rendite geht, die wirklich einzugrenzen. Und es gab Volksentscheide in Berlin, in Nordrhein-Westfalen. Ich kann es jetzt gar nicht mehr im Detail sagen, in Hessen, glaube ich. Und überall, wo es die gab, hat eine große Mehrheit der Bevölkerung gesagt, ja, wir sind für Enteignung des Großgrundbesitzes, wir sind für eine Art von Gemeineigentum, weil wir gemerkt haben, was dabei rauskommt, wenn private Interessen bis zu Kriegen führen.
Also Eigentum verpflichtet und die, die es bisher hatten, die viel Vermögen hatten, konnten damit offensichtlich nicht umgehen.
Das war noch vor dem Grundgesetz.
Aber
dieser Gedanke, dass die private Wirtschaft mit verantwortlich ist für diese Kriegsergebnisse und dass man jetzt etwas ganz anderes machen muss, waren bis tief in die CDU hinein sehr präsent. Man wollte Experimente mit einer anderen Wirtschaftsordnung machen, aber das ist einfach nicht zur Kenntnis genommen worden. Das hat sich in Realität nicht umgesetzt, das Ergebnis dieser Volksabstimmung. Auch die Westalliierten haben das nicht gerade befördert.
Klar.
Und insofern war auch das eine vertane Chance, nach diesem Krieg möglicherweise Wirtschaften mit anderen Funktionslogiken zu entwickeln. Mhm. Ich zitiere ja in dem Buch auch den schon erwähnten Verfassungsrechtler Böckenförde, der, nachdem er im Ruhestand war, auch diese Funktionslogik als zerstörerisch und als auf den Kopf zu stellen dargelegt hat. Er hat dann leider nicht ausgeführt, wie er sich das vorstellt. Mhm. Aber darum geht es eigentlich in der Gemeinwohlökonomie, dass diese Funktionslogik durch andere Besitz- und Eigentumsverhältnisse möglichst aus der Kraft gesetzt wird. Das wird man nicht machen können, wenn es nur ein sehr, sehr kleiner Bereich ist. Also wir haben schon Bereiche, die sich zur Gemeinwohlökonomie bekannt haben, also die Genossenschaftsbanken.
Genau. Ne?
Einige andere kleinere Unternehmen, ich schätze sowas sehr, ich bin bei so einer Genossenschaftsbank daraufhin. Aber es ist natürlich sehr schwer, sich gegen die große, anders orientierte Wirtschaft damit durchzusetzen. Trotzdem setze ich Hoffnungen. Also ich bin ja möglichst nicht nur jemand, der sagt, wie fatal alles ist, sondern ich suche auch immer
Lösungen.
Na, sagen wir mal Inseln der Hoffnung erstmal. Auf diesen Inseln kann man dann gemeinsam über Lösungen reden. Also,
Sie machen Sie beschreiben ja auch, was in der Geschichte schon an Lösungen stattgefunden hat, an denen man weiterarbeiten muss. Ich glaube, ein Zitat ist, dass es nicht die Schwierigkeit ist, neue Ideen zu finden, sondern die alten loszuwerden. Und um auf das Buch zurückzukommen, wir sind der Staat, warum Volkswehr nicht genügt. Es geht ja darum, dass Sie das Betriebssystem Neoliberalismus, Kapitalismus analysieren. Und da herrscht ein Recht vor, wer besitzt, hat mehr Macht. Also Eigentum verpflichtet, aber eigentlich nur, um die Macht für sich zu haben. Und Sie schreiben, und das fand ich total interessant, nicht occupy the street, occupy the system, occupy the law. Mhm. Weil das Ganze ist ja eben gesetzlich so verankert, dass diejenigen, die das eben so tun, die die Mehrheit ausspielen, immer sagen, wir handeln rechtens. Es ist zwar nicht gerecht, aber wir handeln rechtens. Wer souverän sein will, muss souverän sein, schreiben Sie in Ihrem Buch. Und Sie fordern auch auf, bewusst Grenzen zu überschreiten. Ist das nicht gefährlich?
Es ist sicher subversiv. Gefährlich für wen? Bestimmt nicht gefährlich für das Gemeinwohl, für die Bürger, die mehr darüber nachdenken sollten, wie ihre Interessen gegen diesen Filz, über den wir eingangs sprachen, durchzusetzen ist. Und deshalb finde ich dieses Occupy the Law einen ganz wichtigen Hebel, der, glaube ich, vielen noch nicht genügend bewusst ist. Übrigens habe ich das unter anderem auch bei Hannah Arendt in ihrem Buch über die Revolution gelernt, die sagt, das eigentliche Revolutionäre ist die Eroberung der Gesetz- und Verfassungsgebung.
Die Regeln.
Die Regeln setzen. Und das nicht denen überlassen, die daraus ja, nur eigenen Vorteil ziehen. Und das ist natürlich wahnsinnig schwer, aber ich habe auch hier ein paar positive Beispiele. Ich war mehrfach bei Weltsozialforen, unter anderem in Porto Alegre. Diese Stadt in Brasilien hat von der UNO den Titel Welthauptstadt der Demokratie bekommen. Das fand ich schon mal sehr interessant.
86 war das, glaube ich.
Ja. Und dort also hat man die Regeln gekippt und hat einen Bürgerhaushalt aufgestellt. Das ist ja auch immer so, was sie gefährlich nennen, wenn Bürger anfangen wollen, beim Geld mitzureden.
Das ist sehr gefährlich.
Sehr gefährlich.
Für die Banken vor allem.
Und dort ist, hat man zunächst begonnen mit Kursen in Moderation, in Recht, in Kommunalwirtschaft. Also mit Bildung auch.
Das sind Wege der Selbstermächtigung. Das
ist Wege der Selbstermächtigung, denn ich möchte natürlich auch nicht, dass sich Leute an die Macht kommen, die ihr Handwerk nicht verstehen. Das ist ganz schwierig. Also es ist auch eine Art, ja, Teufelskreis, wenn wir noch nicht die haben, die wir eigentlich wollen, aber wir müssen ja einen Anfang machen. Also in Porto Alegre hat man mit Bildung begonnen und viele sagen ja, ach, das ist alles viel zu anstrengend, das wollen wir gar nicht. Aber diese Stadt hat gezeigt, dass die Menschen begeisterungsfähig dafür waren. Bald haben 100.000 mitgemacht in der Verwaltung ihrer eigenen Angelegenheiten und ihrer Stadt. Und als die Menschen merkten, dass die Bewässerungssysteme, der Anschluss an Frischwasser, an Abwasser sich von 40% auf 80% erhöht hat, dass es ganz praktische Fortschritte in der Stadt gab, haben immer mehr Leute auch mitgemacht und schließlich hat diese Stadt das Weltsozialforum gegründet. Das war für mich ein ganz ermutigendes Beispiel, dass es auch Spaß machen kann, dass es nicht nur Anstrengung und Belästigung ist, sondern dass einem das auch was bringen kann. Und es gibt andere Beispiele. Ich nenne den Berliner Wassertisch, ist ja auch ein komischer Name, bezieht sich noch auf den runden Tisch aus der Wendezeit. Diese Instrumente, die damals entstanden sind, dass man ganz von der Basis an eigentlich diskutiert, was jetzt zu machen ist. Es gab runde Tische in den Dörfern, in den Kommunen, die haben nach oben weitergegeben, wie ihre Vorstellungen sind. Das waren spontane, räteähnliche Strukturen.
Es ist keine Pyramidenhierarchie, sondern es ist auf flacher Ebene, kreisförmig.
Ja, ja, da fällt mir ein, bei Räten hatte ich vorhin noch gesagt, dass ich den Unterschied zwischen den Mandaten erklären muss. Das muss ich noch nachholen, erinnern Sie mich bitte dran. Der Berliner Wassertisch beruht darauf, dass als es den rot-roten Senat gab, wurde die Möglichkeit geschaffen, dass die Berliner Bevölkerung dieselbe legislative Kraft hat wie die Abgeordneten im Landtag. Das heißt, wenn ein gewisses Quorum erreicht ist, sind wir Berliner Bürger berechtigt, einen Gesetzentwurf zu machen.
Super.
Wussten Sie gar nicht. Und das ist in dem Fall geschehen. Man wollte unbedingt die Privatisierung der Wasserwerke rückgängig machen, weil das hat nur Kostenerhöhung und alle möglichen anderen Ärger gebracht.
Verfall parallel.
Ja. Und man hat die Quoren alle erreicht, hat dieses Gesetz, glaube ich, schon auch in schwieriger sachlicher Arbeit ausgearbeitet. Und dann stand erstmalig, glaube ich, auch in der Bundesrepublik auf einem Gesetz. Dieses Gesetz hat sich erlassen, die Bevölkerung von Berlin. Nicht ein Parlament. Da sind dann auch ein paar Fehler unterlaufen. Man lernt dabei. Also man hat zum Beispiel nicht gewusst, dass die Durchführungsbestimmung eigentlich genauso wichtig ist wie das Gesetz, weil da nämlich entschieden wird, wer entscheidet an welchen Stellen was. Und da die nicht mit verabschiedet wurde, konnte man manches auch wieder unterlaufen. Aber
also der klassische Verfahrensfehler.
Ja, aber das übt ja alles. Ja. Beim nächsten Mal passiert dieser Fehler nicht. Und ich fand das sehr ermutigend, dass eine Eroberung der Gesetzgebung denkbar ist, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen werden.
Mhm. Souverän ist, wer nur die Gesetze anerkennen muss, die er selber erlassen hat. Mhm. Das habe ich in dem Buch gelesen, habe ich es erstmal weggelesen, das ist eigentlich super simpel, das ist eigentlich richtig. Ja. Das haben Sie jetzt gerade beschrieben. Aber ich erinnere Sie daran, Sie wollten
genau
die Räte.
Die Unterschiede des Mandats, weil wir waren ja eingangs, haben wir ja überlegt, warum ist diese Demokratie, hat sie sich so sehr zur Fassadendemokratie, zu dem Gefühl dass die eigene Absicht nur sehr bedingt wahrgenommen wird. Die Möglichkeiten der Repräsentation sind da durchaus verschieden. Unser repräsentatives System zeichnet sich ja aus durch das angeblich freie Mandat, was in Wahrheit bedeutet, der Gewählte ist eigentlich frei vom Wählerwillen, befreit und darf nur noch seinem Gewissen horchen, aber man weiß in der Praxis, dieses Gewissen ist an jede Menge Fraktionsdisziplin gebunden, an jede Menge Vorgaben, wenn man nochmal aufgestellt werden will. Das heißt, dieses freie Gewissen unterliegt Zwängen, die nicht förderlich sind dem Wählerauftrag, sondern ganz anderen Zielen. Und dieses sogenannte freie Mandat muss hinterfragt werden, weil es den Abgeordneten eigentlich von der Bindung an den Wähler befreit.
Ja.
Und er unter dem Vorwand, seinem Gewissen zu folgen, allen möglichen Interessen folgen kann, aber nicht dem eigentlichen Wählerauftrag. Und da kommen wir zu dem Rätegedanken. Dort gibt es nämlich das sogenannte gebundene Mandat. Da ist der Gewählte viel stärker gebunden an den Willen des Wählers. Das heißt, er muss viel stärker Rechenschaft ablegen, was er mit diesem Wählerauftrag gemacht hat.
Ja.
Und wenn die Wähler zu dem Eindruck kommen, er hat eben nicht das gemacht, wofür man ihn gewählt hat, dann ist er absetzbar. Das darf nicht willkürlich sein, dafür muss es auch klare Spielregeln geben. Aber es ist ein Druckmittel, sich doch an das gebunden zu fühlen, was man zugesagt hat und was man auf den Weg bekommen hat. Und deshalb ist ja diese Art von Rätedemokratie für die herrschenden Parteien und für Macht überhaupt so subversiv.
Weil sie höchst unpopulär.
Bei wem ist die Frage, ja. Also es hat in der Geschichte leider bisher keine Möglichkeit gegeben, das tatsächlich mal über einen längeren Zeitraum auszuprobieren, obwohl, wie Hannah Arendt es beschreibt, in allen revolutionären Situationen haben sich solche Strukturen spontan entwickelt, auch nach der Französischen Revolution.
Katalonien zum Beispiel, ist das auch mal passiert?
Nach jeder Revolution, es war auch Ungarn 56.
Aber es verschwindet 68. dann immer wieder.
Warum? Ja, es verschwindet nicht von selbst, sondern Münchner Räterepublik,
genau.
Blutigst niedergeschossen. Es gab da hoch engagierte, übrigens auch intellektuelle Rat der geistigen Arbeit, Heinrich Mann, Gustav Landauer, Erich Mühsam, Rilke, waren begeistert von der Idee, dass man sie fragen könnte, dass man zuhören könnte, aber auch Fachleute und will jetzt gar nicht sagen, die paar Autoren und Intellektuellen hätten es gerettet, aber allein, dass viele Menschen bereit waren, habe ich ja in der Wendezeit auch erlebt, so etwas wie nicht Objekt, sondern Subjekt der Geschichte zu sein. Das ist anstrengend, aber es war gleichzeitig ein unheimlich befreiendes Erlebnis, eine ganz intensive Zeit. War klar, dass das in der Intensität nicht bleiben konnte, aber dass von diesen Strukturen der Rückkopplung an das, was an der Basis gewollt ist, so gar nichts oder fast nichts geblieben ist, das gehört, glaube ich, zu den Frustrationen, die wir heute spüren.
Wir haben über Jugoslawien gesprochen, wir haben es ja zuletzt auch als große Enttäuschung auch bei den Grünen gesprochen, die ja damals dieses Rotationsprinzip angedacht hatten und kaum waren die entsprechenden Leute oben, haben gesagt, nö, hier oben ist eigentlich ganz nett und so weiter. Und wie das ist wahr geworden, was man vorher gesagt hat, ihr werdet nicht den Parlamentarismus ändern, sondern der Parlamentarismus wird euch ändern. Vielleicht ist das System so, dass man so wird. Da müssen wir über ein neues System nachdenken. Da sind wir nochmal bei der Gewaltenteilung. Die Gerichte sind ja, und die Justiz ist in diesem Land ja nicht wirklich unabhängig. Also der Generalbundesstaatsanwalt kann ja nur agieren und anfangen zu arbeiten, wenn der Justizminister ihm das dann erlaubt. Das heißt, wenn die Justiz feststellt, dass die Regierung Dinge tut, die vollkommen nicht mit dem Grundgesetz übereinstimmen, dann muss die Regierung erst zustimmen, dass man sie dabei untersucht. Ich meine, das ist doch offensichtlich in einem Rechtsstaat, dass der Faulende erst dem Schiedsrichter sagen muss, du darfst mich untersuchen. Dann funktioniert das doch hinten und vorne nicht. Warum stört das die Menschen nicht? Das ist jetzt wirklich nicht so, dass man da ins Detail gehen muss, das kann man bestätigen, ja. Aber warum stört das nicht?
Naja, Rechtsstaat heißt ja zunächst mal, dass das geltende Recht eingehalten wird. Das sagt ja noch nichts über die Qualität des Rechtes. Es ist schon ein Wert an sich, wenn das geltende Recht eingehalten wird, was man mehr oder weniger weitgehend wohl diesem Staat bescheinigen kann. Es sei denn, es gibt Staatsanwälte, die man zum Klagen tragen muss. Staatsanwälte sind weisungsberechtigt, entweder dem Bundesjustizminister oder den Landesjustizministern. Und es gibt Leute, die sagen, das muss so sein, weil sonst sozusagen die Souveränität der Minister untergraben wäre, wenn die Staatsanwälte einfach tun würden, was sie wollen. Ich bin da hin und her gerissen. Ich beobachte jedenfalls, dass Staatsanwälte in bestimmten heiklen Punkten eben einfach nicht ermitteln. Mhm. Sachen, die mit, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, also mit dem großen Bereich der Digitalisierung, der Vorratsdatenspeicherung, genau, der Spionage, ja, was ist hier eigentlich auf höchster Ebene gelaufen an Spionage, die eigentlich strafrechtlich
verfolgt werden müsste.
Unbedingt verfolgt werden müsste, dann gibt es Rücksichtnahmen innerhalb der Partner, innerhalb der NATO. Mhm. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass also das Führen eines Angriffskrieges nicht verfolgt wurde durch juristische Tricks.
Das, was Sie hier gerade beschreiben, der Deutsche Richterbund findet die Situation im Moment auch unerträglich. Der hätte es auch gern anders, dass er die Regierenden sagen, Entschuldigung, ihr müsst euch ans Gesetz halten und wenn ihr das nicht tut, dann ermitteln wir natürlich gegen euch. Mhm. Also weil niemand über dem Gesetz steht.
Ja, beim Richterbund geht es, glaube ich, noch um andere Fragen, also auch um Fragen von Berufung und Entgelten und so. Also da sind Richter auch nicht so unabhängig, wie man denkt, auch wenn es um Beförderung geht. Also man sollte offenbar nicht zu oft Urteile gefällt haben, die dann irgendwo in Frage stehen oder kassiert werden. Also da gibt es schon auch bestimmte Rücksichtnahmen, die Richter, glaube ich, nehmen müssen. Aber die Hauptfrage ist schon eher die, was wird wirklich angeklagt und was nicht. Und da finde ich einfach wichtig, dass man sich überlegt, wie kann man selbst in so einem komplizierten Bereich durch so etwas solche Organisationen wie Abgeordnetenwatch oder kontrollierende, basisdemokratisch kontrollierende Vereinigungen, es gibt die Vereinigung demokratischer Juristen, die dann solche Sachen aufgreifen. Ich habe den Grundrechte-Report erwähnt, wo solche juristischen Versäumnisse zumindest aufgelistet werden. Also das soll nicht einfach durchgehen. Das soll bemerkt werden, soll diskutiert werden. Und wir müssen immer, wir sprachen über Selbstermächtigung. Das ist ja das, was ich gern auch mit meinem Schreiben erreichen möchte, dass nicht nur, wie der von mir verehrte Stefan Essel gesagt hat, empört euch. Das war ja eine wachrüttelnde.
Er hat auch ein zweites Buch danach nochmal geschrieben.
Ja, aber dieses empört euch war, glaube ich, der Klassiker, ja, wo jemand, der in Buchenwald war, der die Deklaration der Menschenrechte mitformuliert hat übrigens, also das völkerrechtliche Dokument, was ich am beeindruckendsten finde, weil da in einer sehr geradezu klaren literarischen Sprache auf den Punkt gebracht wird, worum es wirklich geht und das meines Erachtens zu sehr in den Hintergrund geraten ist. Also wenn so ein Mensch sagt, mit dieser Lebenserfahrung, der in der Resistance gekämpft hat, empört euch, wie eure Interessen von anderen Mächten in Besitz genommen wird, wie diese Finanzwesen und die Wirtschaft eine Politik machen, die nicht euren Interessen entspricht, dann fand ich das sehr beeindruckend. Hat ja auch ganz viel Verbreitung gefunden, die Schrift. Und ich habe überlegt, worin müsste sich dieses Empören ausdrücken. Es reicht ja nicht, nur dagegen zu sein.
Deswegen auch engagiert euch, war ja so das zweite Buch noch.
Und ich habe dann eine Art Streitschrift geschrieben, die bei Robert als Hörbuch erschienen ist, unter dem Titel Emanzipiert euch. Emanzipiert euch von den Kräften, die euch bevormunden und eigentlich gegen eure Interessen aktiv sind. Und dieses Emanzipieren, das heißt schon auch bilden, das heißt schon auch versuchen, die Sachen zu durchschauen. Einer der Vorschläge war, also was ist denn, wir haben Volkshochschulen, wer bestimmt denn eigentlich die Lehrpläne der Volkshochschulen? Die haben sich doch weitgehend nach meiner, nicht vollständigen, aber nach meinem Eindruck, darauf beschränkt, also sich sozusagen Leute marktfähig auszubilden. Also Sprachkurse sind ja sehr gut, aber wenn es sich dann reduziert auf Kurse, wie bewerbe ich mich richtig und wie verhalte ich, wie kleide ich mich richtig, damit ich irgendwo angenommen werde, dann finde ich das doch unter den Möglichkeiten bleibend. Und Prenzlauer Berg hat mir dann eine Volkshochschule angeboten, ja, dann machen Sie doch, Sie müssen uns auch Themen vorschlagen von unten. Und ich war dann mit dem Buch in einem Kurs. Und das war eine lange Diskussion. Es gibt ja auch Klingelzeichen wie in der Schule. Und die Volkshochschulvertreterin wurde schon nervös, als das überhört wurde und wir lange die Zeit überzogen haben. Aber da müsste man dranbleiben. Also man kann sich auch solche Institutionen natürlich ja erobern durch Teilnahme, durch Vorschläge. Die sind gar nicht mal verschlossen, man muss es nur tun. Und das ist natürlich anstrengend, kostet Kraft. Wir sind alle sehr gebunden mit dem eigentlichen Überleben.
Aber wir werden ja da auch auf Trab gehalten.
Wir werden auf Trab gehalten. Solche wichtigen Vorstellungen wie Arbeitszeitverkürzung, die durchaus möglich wäre, wenn wir gemeinwohlorientiert denken würden. Und in der wir dann mehr Zeit hätten, sich um unsere eigenen Interessen durch solche verschiedensten Institutionen, je nachdem, was uns liegt. Es gibt auch Abgeordnetenwort, wo man prüfen kann, was macht eigentlich der einzelne Abgeordnete, wie oft ist er da, wie viele kleine Anfragen macht er, welche Vorschläge hat er. Es gibt schon Möglichkeiten, sich einzumischen, aber es kostet etwas Kraft, aber ich denke, es lohnt sich.
So verstehe ich auch dieses Buch, es zu lesen und es eben auch als eine Aufforderung, sich einzumischen. Ich möchte mit Ihnen über das sprechen, was natürlich auch erwähnt wird. Es geht um Bankenmacht und da ist der Status quo, ich zitiere Sie, der Gesetzgeber macht die Spielregeln, die Regierung macht das Spiel, die Justiz setzt durch, dass die Regeln eingehalten werden, die Medien diskutieren, ob es die richtigen Regeln sind und dann ziehen die Banken den Joker und kaufen das ganze Casino. Also in dem Buch hat man auch immer wieder was zu lachen.
Ja, das freut mich.
Wie können wir
sonst zu traurig
werden? Ja, wie können wir das denn? Wie können wir das denn überwinden? Ich meine, es gab ja einen Grund damals für den Glass-Steagall Act und dann wurde er unter Clinton das hat ja alles mit, wie können wir denn das überwinden? Wir alle wissen ja heute, dass Banken zu viel Macht haben. Wir sehen, wie Angela Merkel berät. Das sind dieselben Leute, die auch bei der EZB drin sitzen, dieselben, die Obama beraten. Das sind immer dieselben Leute. Wie durchbrechen wir das?
Das ist jetzt natürlich die klassische Gretchenfrage, eine ganz einfache Frage für einen sehr komplizierten Zusammenhang, denn diese Bankenmacht ist ja die Grundlage des Wirtschaftssystems, wie wir es haben, in dem die Banken eben das finanzieren, was ihnen Gewinn verspricht, nicht unbedingt das, was der Mehrheit Gewinn verspricht. Und wir haben es ja in der Finanzkrise gemerkt, die Banken sind inzwischen so mächtig, too big to fail hieß es, dass man uns suggeriert hat, also wenn eine Bank kaputt geht, gehen wir eigentlich kaputt. Eigentlich sind die Banken das, was wir am meisten unterstützen müssen. Deshalb wurden die auch mit Steuergeldern so lange hochgepäppelt. Also sie wurden im Grunde verstaatlicht zum Hochpäppeln.
Richtig.
Und als sie wieder angefüttert waren und halbwegs gehfähig wieder waren, dann wurden sie jetzt also nicht etwa uns übergeben, weil wir sie ja gepäppelt haben.
Die haben sie gekauft quasi.
Ja, sondern sie wurden wieder privatisiert. Also als sie wieder laufen konnten, Zwangsverstaatlichung nennt man sowas, so lange, bis sie wieder auf privaten Beinen stehen können. Und das sind alles Mechanismen, die man sich eigentlich nicht gefallen lassen darf.
Also Gewinne werden privatisiert, Verluste werden verstaatlicht, richtig. Aber gleichzeitig sagt dieses System, das ist ja eine Mischung aus Kapitalismus und Sozialismus, der Sozialismus ja abzulehnen oder der Kommunismus, da greift man drauf zurück. Warum funktioniert das eigentlich? Das ist ja vollkommen absurd. Warum? Das
was
ist doch
meinen
das,
Sie jetzt?
Naja, dass die Banken vom Staat gerettet werden und dann sind sie wieder privat. Aber das System, was Sie vertreten,
ja,
heißt eigentlich, dass der Staat, die reden ja von Markt immer. Der Markt regelt das von alleine und dann soll der Markt, also dann soll die Bevölkerung aber eingreifen, der Staat eingreifen. Das ist ja ein vollkommener Widerspruch derer, die das predigen. Warum funktioniert das?
Ja, weil wir uns das einreden lassen. Also ich zitiere gerne auch den französischen Soziologen Pierre Bourdieu, der sagt, was ganz wichtig ist, damit Demokratie funktionieren könnte, wäre eine ökonomische Alphabetisierung der Massen. Wir durchschauen zu wenig diese juristischen Privilegien, diese finanziellen Privilegien. wenn wir das alles durchschauen würde man es sich vermutlich weniger gefallen lassen. Ich weiß nicht, wie sich das dann äußern würde, in welcher Art von Protestparteien. Eine andere Möglichkeit gibt es ja im Moment nicht. Aber für mich ist Aufklärung ein ganz wichtiger Faktor in der Demokratie und nicht dieses Ablenken und Versimpeln von Zusammenhängen. Ich bedauere auch, dass die Formen politischer Bildung sich völlig rückentwickelt haben. Das ist natürlich auch, also wer weniger politisch gebildet ist, dem kann man mehr einreden. Das ist also auch Absicht. Also, aber was hatte man früher alles an Arbeiterbildungsvereinen, an Gewerkschaftsschuljahr? Selbst das Wort Staatsbürgerkunde, das in der DDR nun wirklich nicht besonders beliebt war, weil es auch einseitig war,
ja.
Extrem einseitig mitunter. Das ist keine DDR-Erfindung, sondern kommt aus der Weimarer Republik und ist doch eigentlich, wenn wir es mal unvoreingenommen hören, Staatsbürgerkunde ein schönes Wort. Dürfte niemand was dagegen haben, aber es gibt es nicht mehr in den Schulen. Also damit eine einmischende Demokratie gelingen kann, braucht es den aufgeklärten Bürger. Mhm.
Aber damit er sich nicht einmischt, braucht es eben einen nicht aufgeklärten.
Einen nicht aufgeklärten, der mit Krimis und allen möglichen abgelenkt ist. Und das funktioniert ja leider auch ziemlich gut. Also durch abgelenkt, durch Unterhaltungsindustrie und vor allem auch durch Konsum.
Aber ich möchte an dieser Stelle mal auf die Verantwortung und die Rolle der Medien kommen. Das, was Sie hier gerade sagen, hat ja auch damit zu tun, dass das ja... Es ist ja nicht so, dass es im Verborgenen passiert. Das ist ja gerade der Joke bei der Sache. Es passiert in der Öffentlichkeit und die Medien kritisieren es nicht, sondern es kommt, wenn es in den Medien nicht vorkommt, kommt es nicht vor, aber die Medienschaffenden bemerken es ja trotzdem. Sind die Medien Ihrer Meinung nach Komplizen dieses Systems?
Also die sogenannten Leitmedien, führende Medien, Qualitätsmedien, die sind schon eng verwoben mit diesem Filz, von dem wir sprachen. Da gibt es schon gemeinsame Interessen. Da gab es ja in letzter Zeit also auch viele Diskussionen drüber, über persönliche Verflechtungen in transatlantischen Brücken, in Thinktanks. Wer beruft wen, wer stützt wen? Haben die Journalisten nicht eine viel zu große Nähe zu Politikern?
Eine klebrige Nähe.
Ja, von denen sie sich dann auch... ja, bestimmte Anerkennung, bestimmte Hofierungen versprechen. Also das sind vielleicht gar nicht immer so ganz bewusste Prozesse, aber es ist ja in letzter Zeit viel beschrieben worden, welche Folgen das hat und wie staatsnah die Medien geworden sind. Gerade auch die Öffentlich-Rechtlichen sind ja im Moment also sehr in der Kritik. Ich habe selbst also verschiedene Themen versucht, gegen zu recherchieren. Zuletzt das Beispiel Venezuela, wie einseitig da berichtet wird. Ich bin mir auch hier bewusst, dass es schwierig ist, diese Medien zu kritisieren, weil dann sofort die Privatmedien, Herr Döpfner, kommen und sagen, ja, dann wollen wir doch, also wenn das so ist, er sagt ja auch, es sind Staatsmedien, dann wollen wir doch auch jetzt diesen Beitrag nicht mehr zahlen. Das ist gar nicht mein Ansatz. Ich finde schon, dass wir, das ist ja keine Summe, die einen umwirft, dass wir für ein Medium, bei dem wir auch das eine oder andere ganz gerne beantwortet hätten, dass wir diese Summe durchaus aufbringen können. Aber wir sollten dann dafür auch das Recht haben, umfassend informiert zu werden. Und ich finde,
das heißt, die Medien selber müssten mal transparent sein. Wer sitzt denn da eigentlich wo und berichtet wie?
Wie sind die Aufsichtsräte besetzt?
Genau.
Das ist ja auch alles aus Parteienlogik. Und das hat dann Konsequenzen. Und dann wird eben Bericht erstattet, so wie es im Moment doch der Regierungspolitik komischerweise sehr ähnlich ist. Das kann man im Detail nachvollziehen. Ich habe also unlängst auf den Nachdenkseiten dieses Beispiel Venezuelas, kann ich jetzt hier nicht im Detail wiederholen, aber kann man sich ansehen, wie sehr die andere Seite, vielleicht nur mit einem Beispiel gesagt, also in unseren Medien muss man denken, da geht es um Diktatur oder Demokratie. Und wir sind natürlich auf Seiten der Demokratie, aber dass es alles ein bisschen komplizierter ist, dass in diesem Parlament, das wir unterstützen, auch drei Leute, glaube ich, sitzen, denen Wahlbetrug nachgewiesen wurde und wo dann das oberste Gericht gesagt hat, also die Beschlüsse dieses Parlaments werden wir so lange nicht anerkennen, solange diese Leute nicht abgezogen sind. Und wo dann die Opposition stattdessen dieses Gericht anzündet. Ja. Und wo überhaupt die Gewalt auf Seiten der Opposition eigentlich nicht thematisiert wird. Also die zum Teil ja Ku Klux Klan ähnlich ist. Da werden Menschen angezündet, da werden Anwälte, die für die verfassungsgebende Versammlung kandidieren wollen, umgebracht.
Aber dieses Messen mit zweierlei Maß haben wir ja auch in Europa gesehen, jetzt in der Ukraine, dass man sich die Frage stellt, was geht da? Spätestens bei Odessa.
Da fing es an. Ja. Ich will nur Venezuela noch sofort zu Ende führen, also dass man da im Moment zwei Legislative gegenüber hat. Das ist das Parlament und die verfassungsgebende Versammlung. Und immerhin hat doch aber die verfassungsgebende Versammlung, so wie ich das bei Reuters mal gehört habe, doch auch angeboten, dass diese Verfassung dann einem Volksentscheid unterliegen wird. Also was ist denn das für eine Diktatur, die dann immerhin ihr Produkt doch dem Volk zur Entscheidung geben will? Und Maduro hat immer gesagt, die nächsten Wahlen sind, ich weiß nicht, 2019 oder so. Also das erfüllt nicht ganz die Kriterien einer Diktatur, die wir da an die Wand malen, aber Venezuela ist einer der ölreichsten Staaten der Welt. Und auch da geht es natürlich wieder um Verteilungsfragen. Auch da geht es darum, das, was Chavez an Umverteilung eingeleitet hat, rückabzuwickeln.
Genau.
Das ist so vordergründig, dass man
plump gemacht, muss man dazu
sich fragt, also warum glaubt man das einfach verschweigen zu können, diese Zusammenhänge?
Frau Dahn, Sie haben die DDR von Ihnen kennengelernt. Mir ist das nicht passiert. Ich habe das nicht gemacht. Ich kenne die DDR nur, nachdem sie abgewickelt wurde. Aber wenn Sie die Medien damals sich dort anschauen, wo man dann auch immer gesagt hat, auch zu Recht, ja, aktuelle Kamera, das ist ziemlich parteiisch und schauen sich an, was wir heute machen. Ist das ein so großer Unterschied?
Also für mich war in der DDR, ich war ja Journalistin, habe das aber diesen Job, wie gesagt, 8 Jahre vor dem Ende aufgegeben, weil für mich war eigentlich diese Einseitigkeit das Schlimmste an der DDR.
Sie haben damals was riskiert, gesagt, so ist, läuft das nicht. Sie haben sich damals aus dem Fenster gelehnt.
Ja, ich habe mich auch aus dem Beruf zurückgezogen. Es gab ja da nicht so sehr viele Möglichkeiten, woanders zu gehen. Das war dann schon ein Unterschied, ob man Fernsehjournalist war oder Bücher geschrieben hat. Das war der Spielraum sehr viel anders. Übrigens habe ich nachträglich erst gelernt, dass für die meisten Menschen das nicht das Schlimmste waren, sondern da eher das mangelhafte Warenangebot schlimmer war. Da gibt es durchaus andere Empfindlichkeiten. Doch, ich sehe schon noch Unterschiede zu der Einseitigkeit, die wir in der DDR hatten. Gradueller Art auf jeden Fall. Also das will ich überhaupt nicht bestreiten. Es gibt ja auch in den Öffentlich-Rechtlichen, ich war jetzt sehr bei der Nachrichtengebung, die so staatsnah ist, was verschiedene Analysen auch also wirklich belegt haben, wie NATO-konform dieses öffentlich-rechtliche Fernsehen und große private Zeitungen sind. Es gab da diese berühmte Analyse von einer Schweizer analytisches Institut, die das alles mit vielen tausende Beiträge wurden da untersucht und die sind zu dieser Analyse gekommen. Aber es gibt natürlich, da sollen wir also auch nicht undankbar sein, auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, auch in den Zeitungen, Journalisten, die gegenhalten und wo dann mehr oder weniger auf der Mitternachtsschiene bei Dreisat oder Arte oder Phoenix doch erstaunliche Reportagen auch kommen, die diese Mängel auch ansprechen. Aber das hat uns Noam Chomsky schon gelehrt. Das gehört natürlich dazu. Man darf einmal an einer Stelle um Mitternacht sagen, dass es auch alles anders ist. Wichtig ist, was permanent wiederholt wird. Also permanent wird wiederholt, in Venezuela besteht die Gefahr einer Diktatur. Gegenargumente sind einmal irgendwo in den Frühnachrichten oder so gewesen, aber
wiederholen, wiederholen, wiederholen.
Wiederholen, wiederholen und das prägt sich ein. Und insofern gibt es Grund, mit unseren Medien unzufrieden zu sein. Also ich sage, zur Pressefreiheit gehört die Freiheit der Kritik an der Presse. Das muss man aushalten, das kann man nicht immer in die rechte Ecke schieben. Ich glaube, dass Journalisten auch selbst inzwischen verunsichert sind nach diesen sehr heftigen, Sie haben erwähnt, nach der Ukraine-Krise, wo man offensichtlich zu sehr die Interessen des dort auch sich einmischenden Westens ergriffen hat und nicht berücksichtigt hat, dass diese Ukraine ein wirtschaftlich, politisch, mental gespaltenes Land ist, wo es ganz normal gewesen wäre, dass da Kontakte sowohl nach Russland und dem russischen Markt als auch Kontakte in den Westen und zu dortigen EU-Handelsbeziehungen. Warum sollte das nicht möglich gewesen sein? Aber der Westen wollte Russland völlig raushaben. Das war so vordergründig, dass sehr viele Zuschauer und Leser mit den Möglichkeiten der neuen sozialen Medien oder was ja Sender immerhin auch eingerichtet haben, diese Möglichkeit, Lesermeinungen kundzutun, dass sie diese Möglichkeiten schließen müssten, weil das völlig...
Sie kamen da nicht gegen an.
Und das war eigentlich ein Armutszeugnis. Und seitdem ist dieses Misstrauen, also spätestens seitdem ist es virulent geworden. Und das ist auch so einer der Punkte, wo man eingreifen kann. Also ich meine, Sie machen es ja auch mit einem alternativen Medium. Ich unterstütze auch die eine oder andere Plattform, die ich schätze, Kontext TV, Weltnetz TV, mag die Nachdenkseiten oder
Rubicon können wir nennen.
Den neuen Rubicon, bin ich im Beirat. Solche Möglichkeiten des Gegenhaltens schätze ich.
Wernicke hat ja jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, Lügen die Medien, kann ich nur empfehlen, das zu lesen.
Ja, habe ich auch, wenn ich bescheiden erwähnen kann, einen kleinen Beitrag mit drin, weil mich dieses Thema wirklich umtreibt.
Wir leben ja in einer sogenannten Mediendemokratie und da ist natürlich, sagt Chomsky ja auch ganz wichtig, dass man dafür sorgt, dass die öffentliche Meinung eine vom System kontrollierte Meinung ist. Und das bröckelt immer mehr. Ich möchte zum Buch zurückkehren. Wir sind der Staat, warum Volksheil nicht genügt. In Ihrem Buch beschreiben Sie es in verschiedenen Facetten immer. Wir haben einen Staat, der für den Missbrauch durch die Reichen geschaffen ist. Missbrauchreich geschaffen ist. Und
das basiert, diese Schlussfolgerung, auf einem Zitat von Thomas Morus, der das schon festgestellt hat.
Und ein Zitat, wo ich gedacht habe, wow, das römische Recht, darum geht es ja eben, das ist eben alles rechtens, das römische Recht ist die Scharia der Eigentümer. Frau Dahn, wie überwinden wir das?
Sind Sie wieder bei dieser...
Muss ich fragen, wie überwinden Sie das? Also das ist ja das Motiv. Also ich unterstelle Ihnen, das Motiv ist, dass Sie das überwinden wollen, und zwar solange es noch friedlich möglich ist. Weil irgendwann ist nicht mehr friedlich möglich. Wenn so viel Dampf auf dem Kessel ist, fliegt er uns um die Ohren. Wie das ausgehen kann, das wissen wir aus der Vergangenheit, es kann in der Zukunft noch viel schlimmer ausgehen. Aber wie überwinden wir das? Sie sagen ja, souverän, wer souverän sein will, muss souverän sein, Grenzen auch bewusst überschreiten. Wie machen wir das? Der Mensch ist jetzt nicht unbedingt so mutig. Schließt euch an, hat lange gedauert.
Der erste Schritt zum Überwinden und zum Souveränsein ist, sich seines Zustandes bewusst werden. Und das ist das, was Autoren, was Medienleute machen können. Die Dinge ansprechen, bewusst machen, artikulieren und sich dann bitte zusammensetzen und über Überwindung reden. Sie erwarten jetzt nicht wirklich von mir ein Rezept für das, was im Moment keiner parat hat. Mir ist ganz wichtig, dieses Problembewusstsein stärken, die Idee, Gesetze genauer auf ihre Interessen zu hinterfragen. Wie müssten Gesetze aussehen, die wirklich dem Gemeinwohl verpflichtet sind? Was ist unser Gemeinwohl? Was wollen wir? Wollen wir eigentlich souverän sein oder ist uns das eigentlich zu anstrengend?
Wollen wir gut geführt werden?
Wollen wir lieber unterhalten werden? Aber... Auch das letzte Wahlergebnis hat gezeigt, das ist doch gefährlich. Also da gibt es Stimmungen, die kann man da nicht mehr moderieren. Insofern Mehrheitsinteressen wahrnehmen, nicht einfach machen, was man glaubt machen zu können, nach innen und nach außen. Und dies auch immer wieder zu artikulieren und zu helfen. Ich zum Beispiel habe in der Wahl jetzt unterstützt eine Bürgerkandidatin in Schwerin, weil ich den Gedanken interessant finde. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich eine Bürgerkandidatin unterstütze. Es hat es ja noch nie gegeben in der Bundesrepublik, dass jemand jenseits einer Partei ins Parlament kommt. also jenseits von Parteilisten, unabhängig kandidieren und ins Parlament kommen, hat es noch nicht gegeben. Irgendwann wird es das erste Mal gelingen. Das heißt, solche Tabus müssen auch gebrochen werden. Wie gesagt, kostet alles Kraft, aber ist auch eine Erfahrung, die es wert ist. Hat natürlich wieder nicht geklappt in dem Falle. Eines Tages wird es klappen. Das
Sie heißt, geben nicht auf.
Ja, irgendwie bin ich so veranlagt, weil ich immer denke, man soll nicht leiden unter einem Zustand, den man nicht versucht hat zu verändern. Ich kann das schreibend tun, redend, schrecke dann auch nicht davor zurück, zu jemandem zu gehen, der als Gott bei uns hier gilt in unserer Medienlandschaft, weil ich habe auch Ihr Buch gelesen, wenn ich das in dem Zusammenhang mal sagen darf, Sie kommen ja immer wieder auf mein zurück, weil ich mir dazu auch ein Urteil bilden wollte, ich habe mir das überlegt und habe daraus gelesen, dass Sie eigentlich sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also ich habe in der DDR schon diese Erfahrung gemacht, dass wenn man etwas sagt, also die Geschichte war so, dass wir versucht haben, eine Sendung für junge Leute zu machen, die auch problembewusst ist. Wir waren bei einer Brigade im Walzwerk Hettstedt und haben dort über, das hat sich so ergeben, das war gar nicht unsere Absicht, über Lohnfragen, Leistungslohn war damals das Thema in einer Jugendbrigade. Und Lohnfragen waren seit dem 17. Juni das Heikelste, was man in der DDR ansprechen konnte. Das war aber so interessant, dass wir das eben mitgenommen haben. Wir, meine ich jetzt, das war die Regisseurin Helke Misselwitz, die später wichtige Filme gemacht hat. Und wir haben dann eine Vorgabe, die uns gegeben wurde, eine bestimmte Sentenzen daraus rauszunehmen, die haben wir im nächtlichen Matzschnitt, damals hatte man noch wenige Maschinen, die sowas schneiden konnten, das war dann nachts zwischen 2 und 3 und wir wussten, danach gibt es keine Kontrolle mehr. Wir haben dann diese Vorgabe missverstanden und haben diese sehr interessante Stelle drin gelassen.
So war es aber auch.
Ja, und das hatte dann, nachdem es über den Sender gegangen war, sofort zur Folge, dass uns vorgeworfen wurde, wir seien kein gutes Kollektiv. Dabei hatten wir wirklich mal zusammengehalten. Also unter völlig falschen Vorwänden wird man dafür bestraft, dass man ein bisschen couragiert ist, dass man selbstständig denkt, dass man eine eigene Meinung hat.
Das, was immer gefordert wird.
Und ich hatte den Eindruck, diese Erfahrung haben Sie auch gemacht. Und ich will da gar nicht den Gesslerhut grüßen, dass man nicht immer mit allem einer Meinung sein muss. Also das ist doch selbstverständlich. Gestern war ich aufgefordert, beim Spiegel meine Meinung, also Spiegel Online hat so eine Live-Dings da gemacht, meine Meinung zur Wahl zu sagen, warum soll ich die da nicht sagen, auch wenn ich mit vielem, was der Spiegel berichtet, nicht einverstanden bin und könnte Ihnen jetzt auch sagen, dass ich in einem Punkt mit Ihnen durchaus anderer Meinung bin, wenn ich recht verstanden habe, waren Sie nicht wählen. Ich finde es trotz allem Ohnmacht, die wir jetzt des Parlaments besprochen haben, doch nicht ganz unwichtig, dass in diesem Gleichgewicht, kann man das ja gar nicht nennen, in diesem Kräftemessen jetzt im Parlament, eine linke Opposition, die sich artikulieren kann, doch immerhin noch erkennbar ist. Also insofern nehme ich selbst diese kleine Chance wahr, mich einzumischen, ohne das zu überschätzen, was man damit erreicht. Und glaube, dass es nebenbei viele andere wirksamere Mittel gibt, sich einzumischen als über das Parlament. Ich glaube, da sind wir uns dann wieder einig. Das muss doch möglich sein.
sich da an einem Tisch zu treffen.
In einem Tisch zu treffen, ohne dass einem das um die Ohren gehauen wird. Das lasse ich mir dann auch nicht vorschreiben.
Frau Dahn, vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte Sie nochmal an der Stelle, wo Sie gesagt haben, haben Sie das missverstanden und das dann doch drin gelassen. War das für Sie das erste Mal, wo Sie gemerkt haben, das ist Selbstermächtigung? Das hatte ja Konsequenzen.
Nee, war nicht das erste Mal. Da gab es viele Möglichkeiten anzuecken. Das erste Mal.
Also Sie predigen das nicht nur, Sie haben das selbst gemacht.
Ich habe da einiges ausprobiert. Das erste Mal war eigentlich, als ich im Abitur stand. Das war 1968, als in Prag der Prager Frühling war und eine Gruppe von Schülern ganz euphorisiert war, dass jetzt vielleicht ein Sozialismus mit menschlichem Ansatz gelingen könnte. Vielleicht war das die letzte Chance. Und wir eine Wandzeitung, es hatte auch wieder mit Medium zu tun, in dem Fall mit einer überdimensionalen Wandzeitung, die wir auf Tapetenrückseite, wir, eine kleine Gruppe von Schülern, geschrieben haben. Politik muss nicht langweilig sein. Darunter Zitate von linken, aber oppositionellen Politikern. Ich erinnere mich an Ernst Fischer. Wir brauchen eine Opposition in der Partei. War nicht gerade so willkommen. Und drunter haben wir haben es nicht anonym gemacht, geschrieben, wir sind politisch interessierte Schüler und unsere Namen und zur Dialog aufgerufen. Und das war dann Anlass, dass diese Wandzeitung in der nächsten Pause schon verschwunden war. Und wir also hochnotpeinliche Gespräche beim Schulleiter, beim Bezirksschulrat, dass wir vom Abitur erstmal suspendiert waren. Und damals habe ich aber schon eine ermutigende Erfahrung auch gemacht, weil es gab nicht nur Leute, die uns angegriffen haben und fallen gelassen haben. Es gab auch Lehrer, die zu uns standen und die gesagt haben, wir kümmern uns darum, dass es vielleicht doch noch was wird mit dem Abitur. Es war dann selbst auf Bezirksebene, es war überall zwiegeteilt und das waren zwischen Genossen und Nichtgenossen. Und Nichtgenossen haben, Lehrer haben uns ein Abitur, ein Prüfungsthema mündlich verraten oder angedeutet, wo es hingehen könnte. Wenn ich das jetzt zugebe, wird mir noch das Abitur aberkannt. Das heißt, ich habe auch die Erfahrung von Solidarität gemacht, die quer durchging und die Ermutigung war. Und letzten Endes durfte ich dann eigentlich unvorbereitet im letzten Moment doch noch 5 Fächer prüfend ins Abitur. Und manche Lehrer haben Augen zugedrückt und das recht gut bewertet. Also wir sind eigentlich gestärkt aus der Sache hervorgegangen. Vielleicht war das sogar die Zündung, weshalb ich ermutigt war, zu finden, dass sich das lohnt, seine Meinung zu sagen.
Frau Dahn, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen hier zu uns ins Studio und ich möchte mal auf das Buch hinweisen, Daniela Dahn, Wir sind der Staat, warum Volkssein nicht genügt. Ich halte es für einen der wichtigsten Bücher, die ich die letzten Jahre gelesen habe, weil es ist kompakt, man versteht es, man lernt sehr viel über das juristische Konstrukt unseres Staates und es werden auch Wege gezeigt, wie wir diesen Staat verbessern können. Ich möchte mit einem Zitat enden, was ich in Ihrem Buch gefunden habe. Frei ist, wer die falsch erkannte Funktionslogik umzukehren vermag. Vielen Dank fürs Kommen.
Ich danke für dieses Interesse.
Das war eine weitere Ausgabe von KenFM im Gespräch. Unser Gast war Daniela Dahn. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.